Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Ausgabe der Veganauten. Bei mir zu Gast ist Mario Staas. Hallo Mario.
Hallo.
Und wir sprechen heute über das letzte Heft von Vega. Oh nein.
Ich will nicht, dass es vorbei ist, Mario.
Naja, ich möchte ganz gerne eine zwölfbändige Gookie-Reihe von Lucy Gut.
Ja, das könnten wir auf jeden Fall auch machen. Wir sprechen heute über das zwölfte Heft der Miniserie Vega. Geschenke der Superintelligenz, Perry Rhodan und der Anführer der Makani. Kampf um uralte Relikte. Autor ist Michael Markus Turner. Titelbezeichner ist so wie immer in der Miniserie Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am 20. August 2021. Und die Hauptpersonen sind Perry Rhodan, Reginald Bull, Gillian Weatherby, Cookie, Robbie und Marium Poleska. Kurzer Disclaimer für alle, die jetzt zuhören. Wir sprechen heute wirklich bloß komprimiert über das 12. Heft. Das Gesamtfazit zur Reihe gibt's dann in der Sondersendung im Warpcast, die im Rahmen der Perry Rhodan Podcast-Woche kommt. Also eine Woche, am Sonntag in einer Woche nach dieser Folge. Das war jetzt unfassbar umständlich ausgedrückt, dass es genau eine Woche später kommt, aber halt im Hauptfeed und nicht im Veganauten-Feed.
Ja.
Mario, das Titelbild.
Ja. Hat mir gefallen.
Das sieht ein bisschen wie aus wie Clark Darton, der Perry.
Ja, mit etwas Fantasie, so aus der Ferne. Ja.
Das, worauf der Robby sitzt, es sieht nicht aus wie eine Truhe. Ja, aber cool, Schmetterlinge sind dabei, im Hintergrund der Fiktivtransmitter, die Höhle unter dem roten Palast. Keine Ahnung, wo das Licht herkommt, aber sehr, sehr geiles Titelbild. Sehr, sehr entschleunigt, ja. Ne, weil sonst denkst du so, es ist bestimmt ein Action-Titelbild zum Finale. Aber ist es eben diesmal nicht. Finde ich ganz cool. Gefällt mir sehr. Ist jetzt keine 10 von 10, aber ist eine sehr stabile 8 von 10.
Bin ich bei dir.
Ne? Mario, die Handlung. Magst du mal kurz?
Nein.
Nein? Soll ich das machen?
Nein. Der Mario ist heute versucht lustig. Wir erleben die Auflösung sämtlicher Rätsel der Vega-Miniserie, sofern sie handlungsrelevant sind, mit. Es kommt zum finalen Showdown zwischen dem aus Band 11 bekannten Autor. Ui, wer mag das nur sein? Perry Rhodan, Krakatau und den anderen Beteiligten.
Oh, das hast du sehr schön ausgedrückt.
Das ist die kurze Zusammenfassung, ja.
In aller Kürze. Passiert natürlich noch ein bisschen mehr. Wir finden die Vega zurück, oder wir finden uns wieder in der Vega, nämlich in der Zeit, wo Perry seinen Widerstand gegen Krakatau mobilisiert hat. Überall in Vega oder im Vega-System regt sich Widerstand gegen die Makani-Herrschaft. Und jetzt holt man aus zum Schlag gegen Krakatau und seine Verbündeten.
Ja, ich muss sagen, schade, dass der Handlungskasten und das erste Kapitel schon so ein bisschen vorweggenommen haben, wer der Endgegner ist.
Ja.
Robby. Für die, die mit Robby nichts anfangen können. In den ersten Perry-Heften beim ersten galaktischen Rätsel gab es einen Roboter, der zum Lastenschleppen und anderen Dingen herangezogen wurde. Reginald Bull nannte ihn liebevoll Robby. Dieser Roboter muss es Michael Markus Turner sehr angetan haben, denn in der Perry Rhodan Action-Serie, die ich übrigens lustigerweise zur jetzigen Zeit gerade wieder lese.
What a coincidence.
Ja, es ist echt so. Ich wusste es nicht vorher. Tritt ein Robby auf. Und zwar Robby ein paar Jahrhunderte später. Der gleiche Robby, der damals im Vega-Zyklus dabei war. Und der dritte Perry-Action-Zyklus heißt ja auch nicht umsonst Vega. Und welches Heft, wer war wohl der Autor von dem Heft, wo Robby wieder auftrat?
MMT.
Wie lange ist das her? Über 10 Jahre.
Ist schon geil.
Ich glaube, die Story hat ihn nicht losgelassen. herrlich, also ich tue mir unheimlich schwer, jetzt daraus was zu basteln, weil das Heft hat mich auf gewisse Art und Weise umgehauen, wenngleich es mich auch minimal enttäuscht hat.
Minimal, es hat mich nicht nur minimal enttäuscht, ich habe ein paar mehr Sachen, die ich nicht so geil fand oder die mich jetzt nicht so anmachen, aber alles in allem war das ein übelst runder Abschluss. Ich finde, es hätten mehr Fragen geklärt werden können.
Ja. Also ich sag mal, die positiven Sachen, Robby hatte ich nicht auf der Liste.
Ich auch nicht.
Ist aber ein Endgegner oder ein Mastermind hinter dem Ganzen, welches brillant durch diese kurz eingeschobenen Lebensgeschichtenkapitel daherkommt.
Ja, man muss ihn halt nicht kennen. Gelöst. Das reicht, wenn man die ersten Hefte gelesen hat und dann kann man den schon einordnen.
Ja, und diese Lebensgeschichte fasst alles Notwendige zusammen. Schön die Fortführung von Krakataus Lebensgeschichte. Wir erfahren also, warum Siebenbruch sich wieder Vulkan Krakatau genannt hat. War schön. Es gibt einen tollen Showdown gegen die Machani, die immerhin anderthalb Jahre das Vega-System fast besetzt gehalten hatten, ne?
Ja, plus minus, ne? Viel fehlt nicht.
Also, ja, 15 Monate. Was stand irgendwann im Text, plus dann noch ein bisschen Zeit, ne? Also, das ist dann auch so der Punkt, wo ich mir sage, da ist in der Konzeption irgendwie was nicht so ganz rund gelaufen. Damit sind wir nämlich jetzt schon ein bisschen bei der Kritik. Das fühlte sich nicht an wie anderthalb Jahre. Da ist ein bisschen was schief gelaufen.
Ja, es war schon drin, dass es halt sich so anfühlen soll, ne? Aber es fühlt sich halt nicht so an. Das ist ja dieser große Zeitsprung, den Perry durch den Transmitter-Durchlauf macht.
Ja, aber dass der so krass ist, also ja. Ich habe ihn von ein paar Wochen bis drei, vier Monaten ausgegangen, aber nicht anderthalb Jahre fast. Das war schon heftig. Dass das Ganze mit einem richtig schönen Showdown Perry gegen Krakatau endet und Krakatau am Ende ein Engelchen macht. Nur konsequent wäre ich mit dem Viech.
Der macht mein auf jeden Gott, Fall einen Schuh, ja, das ist recht eindeutig, dass es den danach nicht mehr gibt.
Das war auch verdammt wichtig.
Das war so geil, das war so geil.
Schade allerdings das Ende von Robbie, welches irgendwie ein Ende und doch kein Ende ist. Also MMT hat sich da offensichtlich die Backdoor offen gelassen, den doch nochmal wiederbringen zu können.
Den wollte er nicht endgültig
plätten. Kann ich aber verstehen. Sehr, sehr schön die fortgeführte Story von Marion Poleska.
Also, ja, Marion Poleska, also ich find's cool, wie er hier zu Ende gebracht wird, ich habe aber so meine lieben Probleme mit der Rolle oder mit dem Charakter allgemein. Aber da werden wir, denke ich, nochmal drauf eingehen, wenn wir so über die einzelnen neuen Charaktere in der Serie sprechen, wenn wir dann über den die gesamte Miniserie sprechen. Das würde ich mir da auch ein bisschen dafür aufheben. Hier hat er mir sehr, sehr gut gefallen und hier hat er sehr, sehr gut in seiner Rolle funktioniert. Aber ja, das ist halt so ein Charakter, der sich sehr stark entwickelt hat, ne? Der sich halt auch vom Exposé-Auto seitig entwickelt hat. Das hat man schon gemerkt.
Auch die Machani haben sich schön weiterentwickelt. Toll, der Querverweis an die Pospis, dass sie im Endeffekt ja sowas Ähnliches wie Pospis sogar sind. Sie arbeiten ja mit dem Zellplasma der Pospis. Auch hier hat man einen schönen Widerspruch vermieden. Ganz elegant umschifft.
Ja, was? Ich finde das halt so eine geile Charakterstudie von einem Roboter, der verrückt geworden ist.
Mehr ja, oder weniger. Ich weiß nicht, ob Robbie verrückt geworden ist. Robbie ist anders. Verrückt würde ich ihn nicht nennen.
Ja gut, du musst aber sehen, ne? Du hast ja gerade die Pospi-Aspekte angebracht, ne? Der Robbie klaut den Pospis Bioplasma, womit er dann sozusagen die Makani beseelen möchte. So, er spricht die ganze Zeit davon, dass die Makani freie Wesen sind. Sind sie aber nicht, weil er hat ja diese Grundprägung in das Plasma eingebracht. Und die sind ja sehr befehlsabhängig. Ne? Ich meine, das hatten wir schon vorher, dass halt Gino Linea oder sowas niemals einen Befehl von Krakatau nicht ausführen würde.
Ja.
Also diese Hörigkeit Robbie ist denn ja einprogrammiert in diesem
Bioplasma. Robbie hat einen Gottkomplex. Der spielt Gott.
Ja, der spielt es. Nicht Gott.
Das könnte fast das gleiche sein für primitivere Wesen. Was ich ein bisschen schade fand. Ganz ehrlich, man hätte eigentlich hier noch so eine Querverbindung auf die Hassschaltung der Pospis bringen können, dass sie den irgendwie anders in der Story, also ich gehe jetzt mal auf verpasste Chancen ein, ja, die ich nicht böse anrechne, um Gottes Willen, sind kein Abzug für dieses Heft. Aber man hätte zum Beispiel es auch so drehen können, jetzt mit einer Zeitreise beispielsweise. Ja gut, aber Zeitreisen mag auch nicht jeder. Dass im Endeffekt die Hassschaltung von Siebenbruch dazu geführt hat, dass die Pospis eine Hassschaltung übernehmen.
Ah, ich glaube nicht, dass sie das in der Miniserie durchgewunken hätten, so eine krasse Entscheidung.
Ist ja auch in Ordnung. Dann aus dem letzten Heft die Entwicklung des vernichteten Kristallwesens, dass man das eventuell noch hätte als Entstehungsaugenblick der Abruse nutzen können. Es sind so viele kleine Sachen, die ungenutzt am Rand liegen bleiben, aber ich find's auch andererseits nicht schlimm. Ich meine, wir wissen jetzt ein bisschen was vom Wurm, wir wissen ein bisschen was von der rollenden Stadt, wir wissen aber nicht, wann sie sind, wo sie sind. Ja, man hätte sie mehr in das Geflecht der Serie einbauen können. Man hätte vielleicht um Tramp noch ein bisschen mehr Geheimnis machen können. Hätte ja, man tun können.
Man tut es, also der Michael tut es halt in Anführungszeichen so ab, dass es halt ein wieder so ein Rätsel von S ist, ne, so ein Test von S, wo er Wesen auswählt daran. Darüber hinaus macht man es aber nicht. Man muss das ja nicht abschließend klären oder man muss ja jetzt nicht so krass überkonstruieren, wie wir das jetzt gemacht haben, das ist keine Ahnung.
Genau.
Der Wurm in Tramp unterwegs ist und Tramp eigentlich der Garten gewesen ist oder das Innenkanton gewesen ist der rollenden Stadt und die rollende Stadt ist in der Sonne von Tramp. Muss ja alles nicht sein, aber ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie verankert wird irgendwie im Periversum, weißt du? Es fühlt sich ja, es wird halt gesagt, okay, das ist halt ein Rätsel, das sind Diener von Tramp, von S, die er halt vergessen hat, beziehungsweise die er allein gelassen hat. Aber darüber hinaus passiert halt nicht. Ich hätte mir so ein kleines Ding irgendwie gewünscht, dass da
ja
irgendwie eine Anker gefunden wird für die Sachen.
Aber das ist jetzt, das, was wir jetzt gerade machen, ist wirklich Meckern und Jammern auf ultra hohem Niveau. Hm. Deswegen habe ich in meinem ersten Fazit auf der auf Facebook ja auch schon geschrieben, diese leichte Enttäuschung führe ich einfach auf meine zu hohen Erwartungen zurück. Ich habe einfach ein bisschen zu viel erwartet. Viele Geschichten haben Schauplätze, haben Orte, haben Personen. Ja, ich zitiere immer wieder Michael Endes Unendliche Geschichte. Doch dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Und das ist auch okay, das ist völlig okay so. Auch, dass wir zum Beispiel nicht erfahren, was mit den Wachsvögeln und Krakatau, was das auf sich hat. Es ist halt einfach da. Es ist für die Auflösung der Story aber nicht relevant.
Ja, das stimmt. Schade, weil ich hätte so gedacht, der Moment kommt jetzt, weil es gibt ja dann die Szene als, ich glaube, Jillian ist es, die den, nee, Quatsch, Cookie ist es, der den Turnister aufmacht, ne, und wo dann die Vögel wegfliegen. In der Höhle. Ja. Irgendwie so war's. Und da dachte ich so, jetzt kommt der Moment, wo irgendwie der Kniff kommt mit den Wachsvögeln, der kam aber nicht. Jetzt lass uns mal noch ein paar Sachen zusammenfassen, die halt nicht geklärt worden sind im 12. Heft. Jillian und Bull.
Haben die geknattert oder nicht?
Haben sie geknattert oder nicht? Ist egal.
das ist eine relevante Frage.
Das ist auf jeden Fall eine relevante Frage. Ich würde sie mir wünschen. Das wurde auf jeden Fall nicht beantwortet. Es wurde nicht beantwortet, was mit dem Wurm ist. Es wurde nicht beantwortet, was mit dem Garten ist. Es wurde beantwortet, dass Wertiglos im Garten gewesen ist. Also wir gehen davon aus, dass es die Intertronik gewesen ist, die dort zusammengebaut wurde. Und das ist ja implizit eigentlich die Antwort, dass Tramp der Garten ist, in einer Art und Weise, wenn er halt Wertiglos nicht nochmal versetzt worden ist. Ja, das wurde aber halt nicht explizit nochmal in einem Satz ausgeschrieben. Wertiglos ist der Roboter aus dem Garten und der Garten ist Tramp.
Es stört mich auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich stark. Ich meine, im ersten Leseimpuls hatte ich gesagt, okay, enttäuschend, dass ich darüber nicht mehr erfahre, weil es sind gewisse Erwartungshaltungen aufgebaut worden, die hier nicht gelöst wurden. Ich habe das Heft ein zweites Mal gelesen. Da hat's mich nicht mehr gestört.
Es ist, glaube ich, sehr, sehr abhängig davon, wie wir...
Danke.
Entschuldige bitte, dass ich hier kurz reinfall, aber... Ich meine, wir beiden waren ja übelst heiß. Wir haben das ja noch in der Nacht gelesen, als es rausgekommen ist beim Beamshop. Und waren tierisch heiß auf unsere Fragen. Ne? Und dann, dass halt die ein oder andere nicht geklärt wird, ist natürlich dann ein bisschen enttäuschend. Entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Ich habe im zweiten Lesedurchgang, ist mir was aufgefallen. Es wird sogar im Roman eigentlich mit begründet so ein bisschen, warum eigentlich so wenig aufgelöst wird. Es hat über Myriaden von Zeitebenen und Existenzebenen zig Rätsel aufgebaut, Völker kurzzeitig gefördert, ihnen Aufgaben gestellt und sie dann liegen lassen. Auf gut Deutsch, S wird hier dargestellt als ein kleines ADHS-Kit, das einfach mit einem Spielzeug für ein paar Sekunden spielt, es in der Ecke pfeffert und sich nie wieder drum kümmert.
Und dann ein neues Spielzeug hat, ja.
Es ist eine sehr interessante Betrachtung dieser Superintelligenz. Dazu dann dieser Aussage mit, ich meine, das wissen wir Stammleser ja schon, ne? Aber nicht alles, was in S aufgeht, ist auch gut.
Das war geil. Also diese Szene, als der Robby für eine bestimmte Zeit in S aufgegangen ist, fand ich stark. Und dann, wie er halt später von S wieder ausgespien wird oder halt es drauf anlegt, ausgespien zu werden. Und dann von, wer war das gleich noch? War das? Das war doch Wertiglos, oder? Der ihn dann dort begrüßt. Fand ich sehr, sehr schön.
Oder ein Roboter der gleichen Baureihe.
Ja, irgendwie so. Mega. Auch, dass er dort die Blaunacken getroffen hat, was halt übelst Sinn macht, weil in dem Heft von den Blaunacken Leuchtfeuer von auf Graboflak, hatte ich mir halt die Frage gestellt, okay, warum sind die jetzt aus S wieder raus? Ne?
Ich kann einfach nie wieder, ich kann nicht aufhören. Jedes Mal, wenn ich Nacken lese, lese ich Nacken. Jetzt musste der Chris ganz stark mit sich kämpfen, dass er seinen
jetzt,
Kaffee nicht ausbruchst.
Ich musste jetzt einen großen Schluck Kaffee trinken, ja.
Aber mal vom derben Altherrenwitz weg. Hier wird S wieder einmal als Superintelligenz gezeigt, die einfach noch sehr jung verspielt und obwohl sie über 20 Millionen Jahre alt ist, völlig in sich inkonsistent und zerrissen ist. Und das gefällt mir.
Ja, es ist halt nicht bloß so, dass wenn wir S als handelnde oder als in Anführungszeichen handelnde Person kennenlernen, dann ist das ja immer S konsistent aus einer Zeit von S. So. Und dadurch, dass S ja durch die Zeit reist, haben wir jetzt hier, dadurch, dass S keine handelnde Person ist, bloß den Blick, den Perry sozusagen statisch aus seinem Zeitpunkt heraus auf S werfen kann. Durch den Transmitter-Durchlauf lernt er ihn ja auch oder sein Wirken an unterschiedlichen Zeitpunkten kennen. So, und da fällt das halt so auseinander, weil genauso wie er S wahrnimmt, nimmt er ihn ja in unterschiedlichen Zeitpunkten seiner Entwicklung wahr. So, in der Abstinenz, als er die verlassen hat, als er die ausgenutzt hat, als er die zum Beispiel Robby in sich aufgenommen hat, es war ja eine Zeit, als S, wie wird das beschrieben, selbst nicht wusste, wie er weiter existieren soll, nach neuen Existenzformen gesucht hat, ne, und sich halt Impulse holen wollte. Das finde ich total spannend, diese Perspektive auf S zu haben. Sehr, sehr schön. Und dass halt S überhaupt nicht greifbar ist, weder moralisch noch von der Koalition her. Es ist halt immer nur zeitlich begrenzt, ne.
Ja, ich meine, wir Mensch, das haben sie aber früher in der Serie auch gesagt, von daher ist es nicht mal eine Kanonverletzung. Für die hohen Mächte sind wir Leben aus den Niederungen. Ameisen, die man sich mal eine Minute lang anguckt und dann beim nächsten Anlauf, obwohl man sie vielleicht 5 Minuten vorher ein Stück Zucker gefüttert hat, dann achtlos zertritt. Weil, sind halt Ameisen, ne?
Ja.
Deswegen, S versteht dieses Leben in den Niederungen häufig so auch gar nicht. Teile von S ja, aber S als Gesamtheit nicht.
Ich bin
also
noch
es hatte schon einiges an Sachen drinne, das Heft, worüber wir nachdenken können.
Ich will noch über zwei Sachen reden. Eine, die mir sehr gut gefallen hat, eine, die mir nicht so gut gefallen hat. Das Ende der Makani. Die Makani brechen ja am Ende des Heftes auf, um die Milchstraße zu verlassen. Perry gibt ihnen ja ein Ultimatum, dass sie noch 10 Jahre oder 5 Jahre, glaube ich, Zeit haben.
10,
ihre Sachen zu packen und halt zu verschwinden, um die Bedrohung wegzuhaben. Und ich finde es saustark, dass der Mario Poleska sozusagen als Fackelträger mit ihnen geht.
Mhm.
Ne, das ist eine sehr, sehr geile Entscheidung, dass er halt mit Gino Linea diese Jolly Corporation hat, ne? Die halt nachdem Krakatau und nachdem Robby nicht mehr existieren, oder Robby wissen wir ja nicht, ob er noch existiert oder nicht. Cookie hat das relativ unmissverständlich klar gemacht, dass Krakatau nicht mehr existiert. Das fand ich sehr, sehr cool, dass die beiden sehr, sehr spannende Beziehungen miteinander haben. Und da hätte ich unfassbar gerne mehr davon gelesen. Auf der anderen Seite, entschuldige.
Ich fand übrigens diesen Weggang von Mario Poleska sehr, sehr gut begründet. Zum einen, er ist ein Krüppel. Kann man einfach mal so ausdrücken. Er hat viel Gutes bewirkt, aber er hat eben auch für seine Landsleute, die Verronen, sehr viel Schlechtes bewirkt. Und dieses mit den Macaroni und ihren Spaghetti-Raumern wegfliegen, ich wollte das einfach nur noch mal unterbringen, irgendwann
fair,
in einem Satz.
Ist, fair, okay. Ist jetzt heute auch deine letzte Chance, ne?
Die vorletzte.
Ja,
ich denke an den Zyklus-Recap. War aber in sich eine völlig nachvollziehbar logische Erklärung. Er konnte seinen Artgenossen nicht mehr unter die Augen treten nach dem Scheiß, den er vorher gebaut hat.
Ja, auf jeden Fall.
Egal, ob beeinflusst oder nicht. Und dann, wenn ich dann die Möglichkeit habe, entweder als Geächteter unter meinem Volk getreten, bespuckt und sonst was zu werden und den Hass jeden Tag auszuhalten, oder ich werde fast wie ein Gott verehrt von hilfsbedürftigen Kleinkindern. Also dann nehme ich doch das wie ein Gott verehrt werden, oder?
Auf jeden Fall. Ja, Gott verehrt, ich glaube nicht. Er ist ja halt ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung der Makani, ne? Genauso andersrum. Er braucht ja die Makani und die Makani brauchen ihn.
Sie haben ja aber immer noch ihre Hörigkeitsprogrammierung im Prinzip. Jetzt ist die zwar nicht mehr auf Robby ausgerichtet und geprägt, ja, aber es ist ihnen ja in dieser Generation auf jeden Fall noch anerzogen, dass sie komplett hörig sind. Da sie wahrscheinlich aufgrund des kybernetischen Anteils sehr langlebig sein dürften. Ein Pospi-Zellplasma ist zum Beispiel fast unbegrenzt lebensfähig, ne? Weil sich es immer wieder regenerieren lassen kann. Und kann man davon ausgehen, dass er der Lehrvater und damit eine Überfigur wird für die späteren Matrani-Abenteuer.
So, und da wir jetzt gerade über das Ende der Makani gesprochen haben, finde ich, muss ich mir jetzt mal sagen, ich find's mega, dass er wirklich alle Karten ausspielt, die er im 12. Heft auf der Hand gehabt hat. Also wir haben wirklich alle handelnden Personen bekommen, was zu tun. Diese Handlungsträger, Perry, Gookie, Jillian, Robby, Krakatau, Marion Poleska, Gino Linea, die tauchen alle auf und die haben alle was zu tun. Es ist also nicht so, dass irgendwie ein Charakter dabei ist, der nur mal so durchs Bild läuft, nur um beendet zu werden sozusagen. Und sondern alle, die auftauchen, haben auch wirklich was zu tun. Und der Rest ist halt entweder nicht wichtig genug oder ist halt beabsichtigt nicht aufgetaucht, beziehungsweise wurde vorher schon geklärt. Das fand ich sehr, sehr gut. Es ist kein typischer MMT-Roman, muss ich sagen. Und ich kann es sehr wertschätzen, dass wir diesen kurzen Anlauf haben mit dem Ultimatum von Robby oder von Krakatau, dass man sich halt unter dem Roten Palast treffen muss, ne? Und dann halt wirklich komprimiert relativ wenige Handlungsanteile für Gookie und Jillian. Ne? Und der Schwerpunkt liegt wirklich unten in der Höhle auf die Schilderung von Robby und der Dialog mit Perry. Mega.
Ich würde mal fast sagen, das Einzige, was mir so gefehlt hat, war der harte Plot-Twist kurz vor Ende, wofür ich Michael Markus Turner eigentlich sehr schätze. Hier kam der Plot-Twist halt gleich zu Anfang mit dem Rückblick auf Robby, womit dann klar wurde, was da alles hintersteht. Das war...
Das hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang.
Ja, ich meine, als Gesamttwist, dass man es an den Anfang des Heftes setzt, passt ja auch wieder, ne? Wenn du es als Gesamtmenge zu lesender Zeilen siehst, ist es ein Plot-Twist kurz vor Ende.
Ich glaube, das ist einfach so, wie der seine Perry-Romane schreibt, weil im typischen Perry-Roden-Michael-Markus-Turner-Roman ist es so, dass er seine Handlung anfängt mit der B-Handlung von irgendwelchen Fremdintelligenzen auf irgendeinem Planeten, die sich irgendwo im Schlamm suhlen und irgendwelche Schaben haben oder irgendwie durch den Urwald jiggeln. So. Und dann geht's auf die Perry-Handlung oder auf die A-Handlung und dann verweben die sich gegen Ende, um sich dann am Ende zu treffen und das grande Finale zu haben. Ich finde, das hat er jetzt hier auch so ein bisschen versucht. Für mich hat's da aber so ein bisschen gerumpelt. Ich glaube, es wäre einfach besser gewesen, hätte man diese Revelation schon am Ende vom 11. Band gehabt. Dass Robby der Autor ist. Also der Mann hinter Krakatau.
Hätte tatsächlich vielleicht passen können. Ich meine, okay, wenn man Vega 24 gelesen hat oder beziehungsweise Perry Action 25, so rum, den Beginn des Vega-Zyklus, da wurde Robby auch schon als Autor im Endeffekt dargestellt. Also wer die Perry Action wirklich präsent gehabt hätte, hätte das ahnen können.
Ja, aber wer hat das so?
Ja, eben, nicht mal ich. Und das will was heißen.
Was mir abschließend gefehlt hat, was mir wirklich gefehlt hat, muss ich sagen, dass Jillian kein richtiges Ende bekommt. Dass sie nochmal irgendwie so einen Absatz bekommt, okay, Jillian fliegt jetzt mit Perry zurück ins Sol-System und macht jetzt, keine Ahnung, leitet jetzt die Ausbildung für klassische Raumpiloten oder sowas. Weiß ich nicht. Irgendwie was, dass ich weiß, wo Jillian jetzt hingehört.
Und wie ist das überhaupt rechtlich zu sehen? Ich meine, kriegt sie jetzt Sold für all die Jahrtausende noch nachgezahlt?
Ey, den habe ich bei Facebook gelesen, den hast du geklaut, oder was?
Natürlich. Nein, da sage ich dem Herrn Hofherr vielen, vielen Dank.
Guter Gag, guter Gag.
Ja, aber die Frage ist durchaus irgendwie berechtigt. Ich vermute mal fast, wenn ich so die Soul-Miniserie sehe, wo auch viele Sachen angerissen und nicht zu Ende gebracht wurden, eingedenk der Tatsache, dass wir nächstes Jahr ja wieder eine Miniserie kriegen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Absatzzahlen und das Leserecho passend ist, dass wir vielleicht noch eine Miniserie mit Jillian als Nebenhauptfigur bekommen könnten. Ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass MMT sie vielleicht irgendwann mal in einem Heft der Erstauflage nochmal kurz erwähnt. Und wenn nicht, dann, da stimme ich dir zu, ist das schade, aber es ist eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. Ja, das Ende von Jillian oder ihre Relevanz ist sehr offen, aber gut, das hast du mit so vielen Nebenfiguren in der Perry-Serie. Das
kleine Leseempfehlung ist der persönliche Blog von Michael Markus Turner, da schreibt er seine oder einige Worte zu Vega 12. Das sind seine schließenden Worte. Ach ja, mein allerletzter Gedanke gilt Jillian Weatherby. Das Mädel ist mir ans Herz gewachsen. Ich hoffe, sie irgendwann einmal in einem Roman der Erstauflage auftreten zu lassen. Der ist sehr lesenswert, der Blogpost. Da hat er nämlich nochmal geschrieben, dass die Exposé-Arbeit sehr, sehr anstrengend gewesen ist und das wahrscheinlich für ihn jetzt nicht unbedingt so die passende Aufgabe gewesen ist, dass er es sehr geschätzt hat, aber dass er sich in Zukunft gerne auf die Erstauflage konzentrieren möchte. Also ich weiß nicht.
Kein Vorgesetzter sein, sondern lieber Ausführender. Ja, ich kann ihn verstehen.
Ja. Dass ich nicht der allerbeste Exprokrat für die Erstauflage wäre. Das hatten wir uns ja so ein bisschen gewünscht oder hatten halt so gesagt. Also für mich geht die Sache hier mega gut auf und ich muss sagen, er hält da auf jeden Fall das Pacing gerade. Also wenn ich jetzt mal so den Mythos-Zyklus im Hinterkopf behalte, hält er da auf jeden Fall die Qualität. Mit Leichtigkeit. Ist aber wahrscheinlich auch ein schlechtes Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, also du darfst jetzt nicht gerade einen der versemmelsten Zyklen aller Zeiten, trotz Einzelromane top, als Latte nehmen, ne?
Er hat Latte in den Podcast reingebracht.
Lach gefälligst.
Dinge, die geschnitten werden, Teil 47.
Nein. Ich find's halt schön, dass MMT hier auch ganz klar sagt, dass er zumindest alleine nicht als Exprokrat taugt. Das ist eine Einsicht, die nicht jeder hat. Uwe Anton hat's ja irgendwann auch gehabt und gesagt, nach 200 Heften, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Eine Miniserie geht noch. Ich meine, Kai Hirt hat das Gleiche gesagt, im Endeffekt durch die Blume Miniserien ja, aber jede Woche nö. Ich glaube, wenn ich Uschi Zietsch richtig so halb in Erinnerung habe, hat sie es nicht unähnlich ausgedrückt. Und wenn ich mir das selber vorstelle, ich müsste jede Woche dafür verantwortlich sein, dass 30 Leute plus minus das tun, was ich will. Und jeder kommt dann irgendwie mit eigenentwickelten Figuren um die Ecke. Nein, ich glaube, so viele Rasierklingen kann ich gar nicht haben, wie ich mich dann ritzen möchte.
Das ist nicht lustig, Mann.
Doch, in diesem Fall schon.
Machen wir mal eine Zahl drunter, oder?
Ich glaube, wir fangen 8 von 10.
Wir fangen an, uns zu wiederholen. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss noch mal, das wird sich in nächster Zeit noch mal relativieren. Also wir nehmen diesen Podcast relativ früh auf. Ich werde das Heft noch mal lesen, bevor ich den Artikel für die Seite schreibe. Und dann vielleicht noch mal relativieren, was ich jetzt sagen werde. Ich glaube, meine Vorfreude auf das Heft hat die ganze Sache ein bisschen verhagelt im Nachhinein.
Ja.
Nachhaltig verhagelt. Es ist ein super toller Roman. Ich komme aber auch nicht über eine 8 von 10 hinaus. Also das heißt, ich komme nicht hinaus. Ich kann noch nicht mal sagen, ob es das beste Heft in der Miniserie ist.
Nö, das beste Heft hat Band 11 Ben Calvin Harry bekommen. Gut, er hatte das schlechteste und das beste, ne?
Ja, und dann fallen mir noch das sechste Heft mit ein. Mir fällt selbst Graboflack war fantastisch. Auf seine Art und Weise. Also ich weiß noch nicht so richtig, wo meine Wertung hingehen soll. Ich muss das alles nochmal sacken lassen, nochmal lesen. Aber ich würde mir jetzt mal so sagen, eher eine schwache 8 von 10 als eine starke. die Gesamtleistung, wie es verknotet ist ineinander, wie es schrittweise aufgelöst wurde. Es wurde jetzt nicht alles Knall auf Fall aufgelöst, sondern es wurde halt schrittweise Sachen schon abgeschlossen, wie zum Beispiel die Tramp-Handlung. Viele hätten wahrscheinlich auch den Fehler gemacht, die Tramp-Handlung erst hier im 12. Band abzuschließen. Ach, ich bin nicht ganz glücklich. Mir fehlen einfach zu viele Sachen, wie zum Beispiel Jillian. Wenn ich die Makani, diesen Abschied der Makani habe, dann hätte ich gerne viel mehr von den Makani gehabt. Das passt da nicht rein. Ich finde es aber geil, wie endgültig und wie das zelebriert wird, dass Krakatau halt beendet wird durch Cookie. Ich finde das auch total nachvollziehbar. Ich hätte gerne mehr Reginald gehabt am Ende. Ja, ich fand diese Buddy, also diese Kameradschaft zwischen Perry und Bully, fand ich wieder fantastisch. Da habe ich mich direkt ans erste Heft der 12 erinnert, als sie in der Vega angekommen sind. Da war die Chemie auch wieder so da. Ja.
Ich werde nicht.
Ja, genau. Ich werde dir nicht versprechen.
Ich habe mich da irgendwie an Asterix und Obelix, an irgendwas von denen erinnert. Ja, ich weiß genau, nicht an was, aber irgendwie hat mich das an Asterix und Obelix erinnert.
Ich habe es dann auch 5-mal lesen müssen, um das zu raffen, was jetzt hier eigentlich los ist.
So dachte ich, das ist aber so, wie ich dir auch helfen würde. Ne? Nein, ich helfe dir nicht. Mach deinen Scheiß alleine und pack dann gerade die Kiste an, die du trägst. Ja, ich bin doch nicht bescheuert und schlepp für dich noch die Kisten neben die zweite.
Ja,
so würde ich es auch machen.
Ich habe das richtig gesehen, wie er da von Perry weggelaufen ist, in der Luft rumgefuchtelt hat und sich schon nebenbei den Serugen angezogen hat. Das ist mega.
Ja, und weißt du, diese Kleinigkeiten, also mein erster Impuls, ich sag ganz offen, nachdem ich das Heft das erste Mal durch hatte, war ungefähr bei einer 5 von 10.
Boah, nee.
Ich war so enttäuscht. Ja, nein, das war mein erster Bauchimpuls. Dann habe ich es, wie gesagt, am Tag nochmal gelesen. Ein bisschen ruhiger. Und dann ist mir aufgefallen, wie brillant und schön alles ausgearbeitet wurde. Klar, es bleiben lockere Enden offen. Das hat der MMT aber auch in seinem Blog schon gesagt. Das hat er auf dem Darmstädter Stammtisch gesagt. Er wird nicht alles auflösen. Das sogar sehr bewusst nicht. Und es passt. Deswegen bin ich dann am Ende auf eine 8 von 10 gekommen. Aber es erreicht halt nicht den Bastardprinzen.
Ja gut, der hat ja eine abgesteckte Endgültigkeit der Roman. Ne? Also da hast du, du balancierst dann nicht so auf dem Drahtseil wie jetzt im 12. Heft.
Ja, das 12. hätte, also halten wir es als Fazit fest, warum überhaupt Punktabzüge. Man muss nicht alles auflösen, da bin ich völlig bei MMT, aber ein bisschen mehr Konsequenz und Auflösung hätte ich mir schon gewünscht. Es ist ein bisschen zu viel offen geblieben.
Ich glaube, der größte Negativpunkt, der offen geblieben ist für mich, ist Jillian. So, ihr hätte ich gewünscht, dass sie nochmal was bekommt. Ich finde auch, dass ihr Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Über den ganzen Roman und über die Miniserie auch nicht. Da hätte ich mir einfach mehr erhofft.
Man kann sie, das finde ich jetzt wieder schön für MMT, ich hoffe, dass er das auch mitnimmt, durch dieses Eingebettetsein in dieser erstarrten Zeit, ne, die Zeittropfen, die dann abtropften, kann sie ja sowas wie eine Zelldusche bekommen haben und mehrere Jahrhunderte alt werden.
Ja, ich dachte zum Beispiel auch, dass das am Ende so ist, dass sie einen Techniktote bekommt und dann auf einmal ein ZA drin liegt.
Ein Zellaktivator hätte es nicht sein müssen, aber es kann zum Beispiel, hätte ich mir gewünscht, dass die Lache von S noch kommt. Und dir, kleines Wesen, danke ich für deine Hilfe. Sieh es als Fluch oder als Strafe, doch es ist eine Belohnung. Die nächsten Jahrtausende gehören dir.
Ich hatte halt auch die Vermutung, dass Jillian irgendwie eine Funktion für S erfüllt, so, aber S ist ja abstinent, das funktioniert nicht. Aber lass uns jetzt mal einen Sack zumachen, komm. 8 von 10, tolle Miniserie, tolles Heft. Das Gesamtfazit gibt's dann nächste Woche, wenn wir uns im Hauptfeed des Warpcast wieder hören. Wie geht's jetzt weiter mit den Veganauten? Wollen wir noch eine Miniserie machen demnächst mal? Vielleicht?
Die nächste, die dann nächstes Jahr kommt, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir uns Sachen wie Archon und Terminus auch noch mal anschauen sollten. Also du, ich nicht. Ich kenne sie ja. Und dann als Ganzes besprechen, nicht Heft für Heft.
Ja, vielleicht mache ich das ja alleine Heft für Heft und wir dann nochmal gemeinsam als komplett.
Wenn die Hörer das unbedingt hören.
Wenn die Hörer das wollen. Wir sind natürlich auf euer Feedback angewiesen. Wenn ihr mal was dazu schreiben wollt, dann macht das doch einfach mal. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss.
Gute Nacht.
Warpcast ist eine Golem Media Produktion.